Herzlich willkommen zu Episode 196 vom German Gunners Podcast. Da sind wir wieder zurück aus der Urlaubspause und ja, dankenswerterweise haben wir auch gar nicht so viel verpasst, weil weniger Spiele als geplant stattgefunden haben. Das heißt, wir werfen den Blick eher voraus in dieser Episode, natürlich auf das kommende Wochenende mit dem Derby gegen die Spurs, wollen aber auch in Episode 196 ein wenig zurückblicken auf die Länderspielpause, Aktuelles rund um Arsenal betrachten und wie zuletzt angekündigt ein kurzes Fazit der All-or-Nothing-Dokumentation von Amazon über den FC Arsenal ziehen. Vollgepacktes Programm, eigentlich kurz und schmerzlos, trotzdem wie immer an dem Mikrofon. Hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian.
Ja.
Oder er steht.
Nee, ich sitze.
Er sitzt noch.
Ich sitze, genau. Ich habe es noch nicht verlernt.
Ja. Wir haben eine längere Pause gemacht, mehr oder weniger zwangsläufig, weil wir beide zu unterschiedlichen Zeiten im Urlaub waren. Ich hatte überlegt, in deiner Abwesenheit eine Folge zu machen, aber dann wurde halt nicht gespielt aufgrund des Todes der Queen und das Ligaspiel ist ausgefallen gegen Everton und auch ein Europa-League-Spiel gegen PSV ist auf den Oktober verschoben. Deswegen war wenig Ball im September und umso voller ist der Oktober.
Ja, ich wollte gerade sagen, also durch die beiden quasi hintereinander aneinander anschließenden Urlaube haben wir trotzdem nicht viel verpasst. Ja,
weil wir von vornherein wissen, wann man den Urlaub zu nehmen hat.
Natürlich. Alles vorher schon mit der Liga abgesprochen, mit der FA. Die haben wir auch vorher gebrieft, damit die das alles auch einfaktorieren. Es war wirklich, wirklich sehr mau, was den rollenden Ball anging im September. Von daher muss man sagen, war ich froh, dass wir das Spiel, was wir dann noch gespielt haben, erfolgreich bestritten haben und nicht mit einer Niederlage jetzt in diese ganz lange Zeit dann irgendwie gehen mussten. Ja, und B, dass es jetzt auch wieder losgeht. Weil es kribbelt halt schon wieder so ein bisschen, ne?
Wird Zeit. Ist ja immer die Frage, ist es gut quasi, wenn du wenig spielst, weil du auch von dem Hintergrund der, ich will jetzt nicht sagen, üppigen Verletzten, aber ein paar haben wir ja, dass die sozusagen die Regenerationszeit bekommen, halt ihre Verletzung auskurieren, oder auf der anderen Seite nimmst du zu viel vom Momentum und dem Flow raus, den du eigentlich dann ja auch mit dem, selbst wenn es irgendwie die Niederlage gegen Manchester United gegeben hat, aber du warst ja eigentlich ganz gut in Form und hättest gegen Everton eigentlich eine gute Gelegenheit gehabt, auch schnell zurück in die Spur zu finden. Wie ist da deine Sicht?
Grundsätzlich finde ich es schade, wenn man in so einer Situation aus einem gewissen Rhythmus rausgeht, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man bei United halt verloren hat und halt direkt im Endeffekt wieder aufspringen möchte, was man schlussendlich durch den Sieg ja in der Europa League in Zürich getan hat und dann auch nachher mit dem Auswärtssieg in der Liga vor der Länderspielpause auch noch eingenetzt hat. Das Problem ist halt immer nur, wenn das in die andere Richtung runtergeht, ist es natürlich vor so einer Länderspielpause sehr, sehr misslich. Das Thema mit den Verletzten ist natürlich eine Sonderproblematik, die man halt so ein bisschen damit einfließen lassen muss, die uns wahrscheinlich eher gut getan hat, je nachdem, was unterm Strich danach aus der Länderspielpause zurückkehrt.
Ich wollte gerade sagen, so richtig bewerten kannst du es eigentlich erst, wenn du die Ausstellung am
richtig
Samstag gelesen hast.
Das ist der Punkt, die Länderspielpause macht das Ganze halt so ein bisschen noch undurchsichtig, weil wir halt nicht genau wissen, hat uns das jetzt vielleicht noch einen Vorteil gebracht, ja oder nein, was ist in der Länderspielpause noch dazugekommen? Tierney ist ja zurückgekommen, beziehungsweise mit einer Verletzung, Kopfverletzung, müssen wir mal schauen, wie
habe ich heute aber gelesen, dass es wohl ganz gut aussieht und eigentlich ein Einsatz von allen denen, die auf der, ich sage jetzt mal, Verletztenliste sind und pikanterweise bei Arsenal immer wieder, wir haben schon wieder in der Abwesenheit des Ligabetriebs häufiger über die Verletzten gesprochen, als über die Spieler, die irgendwie quer über die Kontinente verteilt dann auch gespielt haben. Irgendwie kriegen wir es nicht aus dem Mantel. Habe ich aber heute gelesen, soll wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Ja. Und ich denke, dass der Verein da auch interveniert hat, gesagt hat, okay, auch vor dem Hintergrund der noch unsicheren Situation bei Zinchenko muss sozusagen quasi ein paar Tage Pause geben für Tierney.
Ja. Gleiches gilt ja für Partey, den haben sie ja auch zurückgezogen.
Ja, aber es war, es ist schön. Also jeder hat es ja eigentlich kommen sehen, dass das nicht funktioniert mit der Länderspielpause für ihn, beziehungsweise dann mit den mit dem Länderspiel. Wobei ich auch irgendwo gelesen habe, dass er eigentlich auch nur für ein Spiel sowieso quasi nominiert sein sollte. Also es war von vornherein abgemacht, dass er wohl nur ein Spiel macht.
Aber das hat er auch nicht gespielt.
Genau, das hat er auch nicht gespielt. Umso mehr frage ich mich, was das dann eigentlich bringt, aber egal. Auch da, er hat ja gegen Brentford in der Liga wieder gespielt, auch ganz gut, wie ich fand. Mhm. Bei ihm weiß man halt immer nicht, braucht er den Rhythmus, um so ein bisschen in den Flow zu kommen, oder braucht er halt die Pausen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er am Samstag nicht dabei ist. Ich weiß aber auch nicht, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich weiß gar nicht, wann die Pressekonferenz ist, ich glaube Donnerstag oder Freitag wahrscheinlich.
Es offen bleiben wird.
Es offen bleiben wird und du null definitive Team-News bekommen wirst. Allenfalls von Spielern, die definitiv nicht dabei sein werden. Aber ich glaube, dass sowohl bei Sinchenko, der ja auch noch nicht mal gegen Brentford im Kader war und auch nicht mit zur ukrainischen Nationalmannschaft gefahren ist, wen hatten wir noch? Ach, Ødegaard. Aber da, der ja auch gegen Brentford gefehlt hat und es dann zum Startelf-Debüt von Fabio Vieira gekommen ist. Aber Ødegaard hat jetzt irgendwie am gestrigen Dienstag nochmal 90 Minuten gespielt. Da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da ein größeres Problem gibt. Von daher glaube ich, dass für ihn es sogar, glaube ich, ganz gut war, dass er ein bisschen Spielzeit bekommen hat, dass er wieder in den Rhythmus kommt. Und da kann ich mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt, vorausgesetzt, dass der jetzt nicht irgendwie ein Setback gibt, denke ich, dass wir ihn am Samstag auf alle Fälle sehen werden. Bleiben die Fragezeichen bei Tomiyasu wohl, Sinchenko und bei Partey. Keine Ahnung, Tomiyasu hat auch nur ein Spiel für Japan gemacht, aber wo auch dann als Vorsichtsmaßnahme auch da war wohl von vornherein vereinbart worden, dass er eigentlich nur ein Spiel über 90 Minuten machen soll. Man wird es sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Spieler vielleicht auf die Bank kommen und dass man sagt, okay, gut, für 90 reicht das nicht oder für die Startelf, aber wir brauchen entsprechend eine gute Bank. Etwas, was wir ja zum Beispiel in Brentford gar nicht hatten. Also da hat man dann schon gesehen, dass der Ader das relativ groß war. Er hat zwar eine gute, starke erste Elf, aber auf der Bank waren dann doch schon relativ viele Jugendliche oder Kinder. deswegen glaube ich schon, dass man zumindest versucht, die Bank, sollte es dann halt irgendwie nicht zum Startelf-Einsatz reichen, dass man die Bank entsprechend stärker besetzt und vielleicht sagt, okay, gut, für 30 Minuten oder so wäre es entsprechend eine Option. Auf der anderen Seite müssen wir halt aber auch sehen, dass wir dadurch, dass sowohl Gabriel als auch Jesus als auch Martinelli nicht zur brasilianischen Nationalmannschaft gefahren sind, wir auch genug Spieler hatten, die nicht gespielt haben und die eigentlich ausgeruht sein müssen.
Ben White zum Beispiel auch.
Ben White, das betrifft in gewisser Weise auch ein bisschen Saliba, der ja nur eine Halbzeit gespielt hat im zweiten Länderspiel für Frankreich. Ramsdale ist gar nicht zum Einsatz gekommen.
Vieira war auch nicht dabei.
Genau. Ja. Und wie gesagt, vorne im Sturm, klar, Saka hat relativ viel gespielt, ist aber im Spiel gegen Deutschland auch erst in der 70. Minute eingewechselt worden. Jemand, der voll durchgezogen hat, wieder Granit Xhaka, 92 Minuten für die Schweiz, beides mal erfolgreich, kann dann ja auch helfen, ne? Also klar, du hast halt die Belastung, aber wenn du natürlich zwei Länderspiele gewinnst und er auch mit sehr, sehr guten Leistungen, kann das eigentlich auch positiv sein. Man muss es halt abwarten. Ich denke, dass man auch vor dem Hintergrund der vielen Spiele, die wir im Oktober halt haben, mit 5 Ligaspielen, glaube ich, 3-mal Europa League und einmal, nicht, dann sind es 8, ich weiß. Ja, das ist, glaube ich, im November dann. Also es ist relativ viel. Und ich glaube, eigentlich jede Woche ist eine englische Woche. Wird man, glaube ich, nichts riskieren. Also klar.
Ja, man wird versuchen zu dosieren. Ich denke,
das bringt ja nichts, wenn du jetzt einen Spieler bringst, der dir vielleicht das Derby Sieg beschert oder so, aber dann den Rest des Oktobers ausfällt. Also da muss man dann halt auch, so wichtig dieses Spiel halt ist, irgendwie gucken, dass man einigermaßen geschickt vorangeht. Was ich auch noch gesehen habe, ist, Reece Nelson ist wohl zurück im ja. Mannschaftstraining. Natürlich eine sehr gute Option auch für die Europa League, dass man da vielleicht auch mal jemandem wie Martinelli eine Pause geben kann, der in Zürich noch gespielt hat. Ja, und ich mein Gott, zur Not muss halt auch Nketiah mal in der Liga von Anfang an wieder spielen. Auch das sind ja Optionen. Also ich mache mir eigentlich um die Option im Sturm und in der Offensive weniger Sorgen. Ich sehe halt so ein bisschen die Sollbruchstelle im Mittelfeld ein bisschen und auch in den Außenverteidigern. Aber da werden wir gleich in der Vorschau noch drüber sprechen. Sonst irgendwas Aktuelles rund um Arsenal noch in den letzten Tagen, was erwähnenswert wäre. Arsenal Women, Derby schon mal gewonnen am letzten Samstag gegen die Spurs.
Unter Rekordkulisse, glaube ich. Ne?
Genau, und heute am Mittwochabend, wo wir aufnehmen, im Champions League-Einsatz, Rückspiel bei Ajax. Genau, Champions League-Qualifikation. Ja,
also gerade stand es 1-0
für
Arsenal, wie in Myanmar.
Ja. Okay, wer sonst?
Wer sonst?
Und die haben es vorgemacht, wie man gegen die Spurs gewinnt.
Deutlich,
genau. Sonst ist eigentlich wenig passiert in letzter Zeit, muss man sagen. Es gab hier und da mal ein Interview. Sané jetzt im Athletic habe ich die Tage nochmal nachgelesen mit ein paar spitzen Bemerkungen. Ah ja, gut. Wie gesagt, auch die Länderspielpause mit irgendwelchen Schlagzeilen gefüllt. Letztendlich nichts, was irgendwie von größerer Tragweite sein sollte. Ansonsten war es in der Tat relativ ruhig. Auch keinerlei irgendwelche News zu Vertragsverlängerung. Auch da wurde ja schon mal kolportiert. Saliba, Saka, Martinelli, alle Kandidaten, die irgendwie ihre Verträge verlängern können und sollten. Von daher war es ruhig. Es wird Zeit, dass wieder gespielt wird. Das war das. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal, weil es auch gewünscht war, bei uns in der Google Hangouts Gruppe kurz schauen auf die Amazon-Dokumentation über Arsenal. Wer sie noch nicht gesehen hat, die 8 Folgen sind erhältlich bei Amazon Prime. Sozusagen hinter die Kulissen Blick, wie das diese All-or-Nothing-Dokumentation halt sind von Arsenal in der vergangenen Saison 21/22. Wir haben es alle gesehen, ist vielfach schon diskutiert worden auch. Wir werden auch ein paar Spoiler jetzt hier reinbringen müssen. Mal so als übergeordnetes Fazit, wie fandest du's und was sind so vielleicht deine Haupterkenntnisse oder Botschaften, die du mitgenommen hast aus der Dokumentation? Oder was ist dir besonders aufgefallen?
Also ich fand es unterm Strich wirklich sehr gelungen. Ich hatte mal so in den Chats gelesen, manche sagten so, naja, es würde sich halt einiges halt wiederholen in den verschiedensten Folgen. Ja, natürlich wiederholt sich was, weil denk logischerweise ein Ablauf von einer Vorbereitung auf ein Spiel, eine Aufbereitung in gewisser Weise natürlich immer gewissen Schemata folgt, sodass sich irgendetwas natürlich wiederholen muss. Das ist halt immer wieder, dass du 90 Minuten spielst. Aber insgesamt fand ich es für mich persönlich einfach mal sehr interessant, nicht nur so ein bisschen in die Philosophie, in die Rhetorik von Mikel Arteta zu schauen, sondern auch um das Thema der ganzen Vorbereitung um die Spiele herum. Also ich finde, die Thematik, wie motiviert ein Trainer in der Kabine und den ganzen alles drumherum, ist definitiv auch sehr schön mal zu sehen, auch zu gucken, was für kreative Ansätze es dort gibt. Aber einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, was gibt es dann halt für entsprechende Vorbereitung auf die Spiele, was gibt es für individuelles Feedback für die Spieler, beispielsweise diese Sache, wo wir Individualgespräche haben, Verbesserung von Fehlerquellen, aber auch Lob für Sachen, die gut gemacht werden mit einzelnen Spielern. Sehr interessant, einfach mal wirklich auch zu sehen, wie man psychologisch an solche Themen rangeht. Was sehr interessant war, fand ich persönlich einen Einblick in die Kulissen eines Transfer Deadline Days. Jetzt in Bezug damals auf die Aubameyang-Geschichte Richtung Barcelona. Um einfach mal zu sehen, dass halt alles nicht immer so easy peasy daherläuft, wie man es halt vielleicht manchmal präsentiert bekommen mag oder wie viele manchmal glauben, sondern dass da oftmals wirklich vieles relativ schnell mit heißer Nadel gestrickt werden muss. Und oftmals derjenige, der die Karten zuerst fallen lässt, vielleicht den besseren oder schlechteren Deal halt unterm Strich dann absahnt. Also das sind wirklich so Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe aus diesen Folgen, wo ich sagen muss, absolut Must halt einfach da mal reinzugucken und sich auch diese Dinge, die einfach auch mal abseits von dem puren Ergebnissen, die wir nachher dann sehen, oder der Freude oder Frustration über welches Ergebnis auch immer, schlichtweg einfach mal interessant sind, als Fan auch mal zu sehen und einfach auch mal sich davon ein Bild zu machen, dass vieles, was in diese 90 Minuten fließt, halt mehr ist als nur A, die 90 Minuten und vielleicht die Ansprache fordern während der Halbzeit, sondern eine ganze Woche oder sogar mehrere Vorbereitungen auf Spiele, auf gewisse Gegner halt, diese ganze Arbeit im Hintergrund halt ausmachen. Und für mich persönlich ist das so unterm Strich gesehen als Headline irgendwie das Highlight dieser Serie.
Genau, also das war auch das, was mich am meisten beeindruckt hat, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, die Art und Weise auch, wie die Spieler untereinander umgehen, die Kommunikation des Trainers, die ganze Herangehensweise von Arteta an die einzelnen Spiele, auch so ein bisschen die Abläufe zu sehen, wie wird so eine Spieltagswoche vorbereitet mit diesen wöchentlichen Meetings morgens und so, auch die Art und Weise, wie auf den sozusagen den Gegner eingegangen wird, das fand ich eigentlich am interessantesten und natürlich auch so ein bisschen die Perspektiven der Spieler, die damit eingeflossen sind. Man darf natürlich nicht vergessen, dass halt bei aller, ich sag jetzt mal, kolportierten Fannähe, warum man das halt macht, auch immer irgendwie so einen Marketingcharakter, ne? Also gerade Josh war ja doch relativ häufig auch mit Statements zu sehen. Man hat auch schon versucht, und das war nicht ganz gut, man hat so ein bisschen versucht zu dokumentieren, wie sich auch Arteta in seinem Wandel und in seinem Style quasi verändert hat. Aber das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen diesen Marketing-Charakter, ne? Also ich sag mal so, die Anzahl der negativen Szenen oder der negativen Vorfälle, die sonst so passieren, waren ja auf 2, 3, 4 Sachen beschränkt. Und ich bin mir relativ sicher, vor dem Hintergrund, dass es ja doch auch sehr lange Phasen gab in der Saison, wo es nicht so gut gelaufen ist, dass es sicherlich noch mehr passiert. Also man hat, glaube ich, die negativen Aspekte schon sehr dosiert. Es gab halt diese legendäre Kabinenansprache nach dem Aus im FA Cup gegen Nottingham. Ja, when I lose a duel, I'm upset. Und es gab diese Trainingsrangeleien mit Lacazette mal und die Diskussion um Aubameyang, aber auch das fand ich war sicherlich, das war schon nochmal thematisiert worden, aber ich glaube, dass es insgesamt auch sehr dosiert war und ich bin mir relativ sicher, dass es vor dem Abgang von Aubameyang sicherlich auch nochmal ein Gespräch mit Arteta gegeben hat, aber solche Sachen sind natürlich nicht gezeigt worden. Was ich noch ganz interessant fand, fast schon sympathisch, vor dem Hintergrund des Aubameyang-Weggangs dann den Hinweis oder den Austausch, den Arteta, glaube ich, mit dem Pressesprecher auch hatte, dass Arteta irgendwie Buch geführt hat über die Vergehen von Aubameyang. Ja, also dann auch so mit dem Hinweis, ja, ich wusste, irgendwann werden wir das vielleicht mal brauchen. Ich habe das alles irgendwie quasi detailliert aufgeschrieben. Also man sieht schon, dass Arteta, also was ich so als Fazit noch mitziehe, ist, glaube, Arteta ist genau der richtige Trainer für den Verein in dieser Phase jetzt. Und ich glaube auch, dass die sportliche Führung mit Edu, mit Richard Garlick, diejenigen sind, die das vernünftig machen können. Und ich habe jetzt also durch die Dokumentation, und klar, vielleicht war das auch das Ziel dieser ganzen Veranstaltung, zumindest einen besseren Einblick in den Verein, besseren Einblick in die Spieler, aber ich habe irgendwie auch ein größeres Vertrauen darin, dass der Verein weiß, wo es hingehen soll. Und klar, auch Edu kam relativ positiv rüber, aber ich habe ihn halt auch schon als, sagen wir mal so, mein Eindruck von Edu ist, dass er doch deutlich kompetenter ist, als das manchmal irgendwie in der Öffentlichkeit rüberkam. Und er vielleicht gar nicht derjenige war, der diese ganzen schlechten Transfers in der ersten Arteta-Zeit realisiert hat, sondern dass vor allen Dingen Sané derjenige war, der diese recht teuren Transfers gemacht hat und Edu sehr schnell gelernt hat, dass es ein Fehler war und jetzt entsprechend anders vorgeht. Beides würde für ihn sprechen.
Ja, ich finde, ja, klar, wir können immer nur auf entsprechenden Ergebnissen, Resultaten oder entsprechenden Ereignissen halt bewerten. Halt, Edu ist halt ein smarter Typ, ja. Und irgendwie gefühlt könnte das halt oftmals so ein bisschen vielleicht Qualifikationen anscheinend oder vordergründig überdecken. Aber ich glaube schon, dass er zumindest im Bereich dessen, was fußballerische Qualität angeht, auf jeden Fall weiß, wovon er spricht und auch relativ gut und schnell sehen und bewerten kann, ob ein Spieler Potenzial hat oder nicht. Also was hat den Business-Teil der ganzen Geschichte angeht, ich denke, da wird er halt auch viel gebrieft. Aber vieles ist halt auch, was wir auch schon mal in dem einem Interview, was er ja exklusiv, glaube ich, für den Athletic gegeben hat, sag ich mal, mitbekommen haben während der Preseason-Tour. Er kommt halt sehr viel über die Person. Also über seinen, ich nenne es mal vielleicht Charme, Ausstrahlung, Charisma, wie auch immer man es halt betiteln möchte. Und schafft es darüber eine Vertrauensbasis mit Spielern, mit Beratern, Familie der Spieler zu schaffen, um dann halt zu gucken, kann das passen? Und ich glaube, dieses Skillset hast halt, ist es genauso wichtig wie ein Business-Blick auf die Dinge, die dir jemand parallel noch verschaffen kann. Weil oft ist es halt der Zugang zu einem Spieler oder zu dem Berater auf diesem Level, der dich vielleicht den Schritt näher heranbringt an den Transfer. Dass da natürlich noch weitere Schritte und diverse Schritte zu machen sind, keine Frage. Aber oftmals ist es ja so dieser Türöffner, der irgendwie im ersten Moment entscheidend ist oder auch Sympathie. Und ich glaube, gleiches tritt gewisserweise auch auf Arteta zu. Es ist halt auch jemand, der Spieler, der Menschen irgendwie begeistern kann, mitnehmen kann oder von gewissen Sachen überzeugen kann. Siehe Interview jetzt Granit Xhaka, ich glaube, kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause ist, glaube ich, rausgekommen, der ja im Endeffekt, sag ich mal, zusammengefasst ungefähr gesagt hat, naja, meine Koffer waren schon gepackt, ich war schon weg und dann habe ich mit Mikkel nochmal ein Gespräch geführt, ja, und der hat meinen kompletten Sinneswandel umgedreht, ja. Also das ist halt, und wir sehen, wo es hingeführt hat. Also das sind wichtige Fähigkeiten, die du halt haben musst auf verschiedenen Positionen und ich glaube, bei beiden, Edu oder auch Arteta, ist das halt sicherlich schon in sehr hohem Maße vorhanden.
Ganz kurz, ich habe gerade nochmal geschaut, Arsenal Women 1-0 bei Amsterdam, ja, in Amsterdam durch, gewonnen, sind ja, dann in die Gruppenphase.
3-2 on Aggregate, genau,
habe ich auch gerade gesehen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ihr könnt ja mal in die Kommentare oder auch in die Hangouts-Gruppe reinschreiben, ist jetzt offiziell freigegeben zur Diskussion, was waren eure Lieblingsszenen. Was ich ganz immer interessant fand, war diese Einzelgespräche, die teilweise auch der Standard-Situation-Coach geführt hat mit den einzelnen Spielen oder Airport Alex, wo dann halt irgendwie Szenen gezeigt wurden, was die einzelnen Spieler sozusagen zu verbessern hat oder wo es Defizite gibt. Das waren ja auch nur sehr kurze Ausschnitte. Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise auch dann irgendwie so Sessions von einer halben Stunde oder länger waren. Das fand ich ganz gut. Und was mir auch noch gut gefallen hat, war die Kabinenansprachen. Also auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, die Narrative, die Arteta versucht hat zu benutzen, um sein Team zu motivieren. Ne? Vor dem Derby gegen die Spurs dann hat der Clubfotograf quasi die Ansprache gehalten, aber ansonsten auch vor den entscheidenden, wichtigen Spielen immer irgendwelche Geschichten quasi erzählt, um die Spieler zu motivieren. Das fand ich ganz interessant. Hab mir dann halt überlegt, wie lange er das quasi durchhält oder ob es sich irgendwann auch mal wiederholt. Aber das war schon auf alle Fälle wichtig und ich glaube, das war auch ein sehr, sehr interessanter Einblick. Deswegen würde ich sagen, die Dokumentation hätte jetzt nicht unbedingt eine Episode noch länger werden dürfen, weil es sich in der Tat ein bisschen wiederholt. Aber ich glaube, so dieser Abschnitt von 8 Episoden dokumentiert das ganz gut und es lohnt sich auf alle Fälle. Also wer die Gelegenheit hat, sollte das auf alle Fälle sich anschauen und Amazon Prime kann man ja auch jederzeit kündigen. Von daher lohnt es sich da gegebenenfalls ein paar Euro mal rein zu investieren. Ja, was ganz interessant war beim Gucken noch, dass man sich dann doch so ein bisschen an die letzte Saison wieder erinnert hat und ich hatte das erst im August zu Ende geguckt und war dann auch ganz froh, dass wir das eigentlich hinter uns gebracht haben und ich dann nochmal gemerkt habe, glaube ich auch, wie sehr Arteta den Misserfolg der vergangenen Saison genutzt hat, um sein Team zu motivieren für diese Saison. Womit wir beim Thema wären, nämlich, dass wir als Tabellenführer in das North London Derby am 1. Oktober gehen, kommenden Samstag also 13:30 Anstoß. Und da würde ich jetzt auch mal sagen, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich das natürlich sofort genommen, aber hätte ich jetzt auch nicht zwingend erwartet. Nicht unbedingt, dass wir ganz so gut dastehen, aber dass wir halt auch, dass die anderen Mannschaften schon ein paar Punktverluste hätten. Von daher glaube ich, dass es insgesamt bisher sehr gut gelaufen ist und ja, bist du halt einmal vorne, willst du vorne bleiben, deswegen gibt es wenig Spielraum für Fehler und Defizite. Bevor wir gleich auf die Spurs zu sprechen kommen, was ist aus deiner Sicht vielleicht ein Punkt, den wir noch verbessern können, beziehungsweise wo wir noch dran zu arbeiten haben, auch vielleicht im Hinblick mit auf das Spiel jetzt am Samstag?
Ich glaube insgesamt, dass wir trotz der absoluten Spitzenposition noch diverse Stellschrauben haben, an denen wir justieren können. Also ich denke, wir können in der Defensive noch sicherer stehen. Das kombiniert mit dem mit dem Dominieren des Mittelfelds. Ich denke, dass insbesondere bei United wir gesehen haben, dass wir da auch einfach mal überhastet irgendwie an gewisse Sachen rangegangen sind und somit halt unnötige Fehler produziert haben. Das sind Themen. In der Offensive kann man sich eigentlich nicht so wirklich beklagen. Also Effektivität ist da halt. Auch Chancen spielen wir auch viele raus. Aber ich glaube, dass einfach so dieser Aspekt, die Defensive noch sicherer zu machen, noch konsequenter in der Verteidigung zu spielen und noch weniger unforced errors im Endeffekt zu produzieren, irgendwelche unnötigen Abspielfehler oder in der Vorwärtsbewegung. Das sind für mich so die Aspekte, glaube ich, an denen man noch arbeiten kann, soll und alles, was dazukommt, ein absolutes Add-on auch im Sturm, wo wir noch aus mehr Positionen mehr abschließen, vielleicht noch ähnliche Abschlüsse suchen wie Blaviera jetzt gegen Brentford mal aus der zweiten Reihe, solche Dinge. Aber da wieder, das wäre dann sicherlich Beschwerden auf ganz hohem Niveau, wenn wir weiter mit der Einstellung, mit dem Mindset halt herangehen an die Spiele und auch mit der Motivation, die wir bisher gezeigt haben, denke ich, können wir alle sehr zufrieden sein und auch sicherlich dann so sagen können, dass wir uns auch dafür dann mit entsprechenden Ergebnissen belohnen.
Ein Punkt, der ja immer wieder so ein bisschen auch genannt wird, ist Kontrolle quasi während des gesamten Spiels. Da hat man ja eigentlich gegen Brentford ganz gut gesehen, dass es besser funktioniert, weil es schon sehr dominant war bei 90 Minuten. Die Kunst und Aufgabe ist es natürlich jetzt halt auch gegen, ich sage jetzt mal wirklich, die Top-Teams der Liga halt zu machen. Ich glaube, wir hatten ja auch bei Manchester United in dem Spiel, selbst wenn es verloren ging, weite Phasen der Dominanz, wo wir halt spielbestimmt waren. Das muss man halt über 90 Minuten hinkriegen, auch gegen die Spitzenteams. Und dann musst du halt, wie du richtig gesagt hast, aus deiner Dominanz auch die Tore machen. Ne? Also es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie dominant auftrittst und am Ende verlierst. Ich glaube, den Schritt muss man noch machen. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo Arteta sieht, dass da insgesamt noch am meisten zu verbessern ist, beziehungsweise zu verbessern ist, aber das Ganze natürlich dann auch so zu gestalten, dass du es kontinuierlich abrufst.
Ja.
Stärken der Spurs. Was muss man machen, um gegen Tottenham zu gewinnen? Ich meine,
Elfmeter vermeiden.
Elfmeter vermeiden, ja. Standardsituation vermeiden.
Ja, Son irgendwie A zu kontrollieren, B sich nicht zu total Pfanne Foulspielen hinzureißen zu lassen, was korrespondiert mit Elfmeter vermeiden, aber auch die Provokation nicht annehmen oder sich ja quasi aufdrücken lassen, weil ich glaube, also ich bleibe dabei, dass Son einer der unfassbar unfairsten Spieler der Liga ist. Und ja, man muss es unterm Strich fairerweise sagen, die Spurs spielen bisher auch eine starke Saison.
Ja, natürlich, da ein Punkt hinter uns nur.
Kann man nicht anders sagen. Und das ist, glaube ich, auch eine, also Conte hat schon ein sehr starkes Kollektiv dort auch geschaffen, was zu jener Weise aber schon sehr stark durch Kane und Son im Endeffekt geprägt wird. Ich glaube, da muss man uns nichts vormachen, dass die beiden Spieler sehr, sehr einflussreich sind auf Erfolg oder Misserfolg der Mannschaft. Es ist ja nicht immer so, als ob sie den super mega attraktiven Fußball gespielt hätten.
Nee, das machen wir momentan.
Auch in nicht nur in Liga, sondern auch Europa League. Das heißt, du kannst schon gucken, wenn du entsprechend die beiden Stellen sehr gut kontrollierst, wenn du insbesondere auch das Mittelfeld kontrollierst, denke ich, hast du einen guten Hebel, um das erfolgreich zu gestalten, ja?
Ja, Schlüssel ist Mittelfeld. Also vor allen Dingen halt auch, dass das wir bei United nicht hingekriegt haben, halt diese großen Freiräume nicht zu ermöglichen, dass United halt durch die Mitte schnell nach vorne spielen kann. Das werden die Spurs ja mit Son und Kane eh nicht machen. Du musst also aus meiner Sicht Schlüssel zum Erfolg ist Mittelfelddominanz. Ja. Sowohl im Spiel nach vorne als halt auch in der defensiven Absicherung. Deswegen wäre natürlich ich sage es mal, in Form Partey total gut für dieses Spiel. Ich glaube, das Spiel gegen United hat schon so ein bisschen Defizite wäre zu hart formuliert, aber die Grenzen von Sambi Lokonga aufgezeigt. Da braucht er einfach noch ein bisschen. Aber die Kombination Xhaka-Partey wäre natürlich für so ein Derby halt wirklich elementar. Und da muss man halt auch sagen, sollen die Defensive der Spurs dann mal halt von unseren 4-5 da vorne auch gefordert werden. Und dann wird man ja sehen, wie stabil die sind.
Absolut. Und ich denke, du musst auch die Situation des Abschluss der letzten Saison halt vielleicht positiv für dich ein bisschen mitnehmen. Ich denke, da sind wir wieder bei dieser Geschichte Teamansprache. Das kann und muss ein Thema sein, was man im Endeffekt dort
auch vor dem Hintergrund selbst, der Schiri-Entscheidungen, die es damals
genau, gab. Was man teils selber produziert hat, aber auch B schon fragwürdig in gewisser Situation war und das Ganze, was dann im Endeffekt schlussendlich dann sich gedreht hat und damit verbunden hat, dass du dann halt den Newcastle verloren hast etc. pp. Wir haben es alle im Kopf noch, wir haben es alle noch vor Augen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, der neben den rein taktisch spielerischen Aspekten am Samstag definitiv mit einfließen muss und der Mannschaft halt auch nochmal so einen gewissen Schub nach vorne bringen muss.
Genau, lass uns nochmal kurz aufs Personal gucken. Vorne haben wir besprochen, ich denke, da wird es eigentlich keine wesentlichen Veränderungen geben. Ich denke, Martinelli, Ødegaard, Saka, Jesus vorne. Wir haben dann eben die Fragezeichen im defensiven Mittelfeld. Was ist mit Thomas Partey, wird man abwarten müssen. Ich denke, Xhaka ist gesetzt.
Ich denke, Partey, also...
Ansonsten Lokonga wahrscheinlich.
Also ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, Partey spielt vor dem Hintergrund, dass er das erste Spiel quasi im Warm-up schon selbst gesagt hat, okay, das ist mir ein bisschen zu riskant, lassen wir es. Und dann halt eigentlich eine ganz gute Zeit hatte, um sich halt physiotechnisch begleiten zu lassen. Andererseits war er natürlich nicht auf den Trainingsbildern zu sehen. Aber das, man muss es mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass er spielt.
Genau, was oder wer definitiv nicht dabei sein wird, ist Cedric übrigens, aber sollte auch keine größere Rolle spielen. Ramsdale im Tor ist klar und dann denke ich, sollte es aufs White, Saliba, Gabriel, Zinchenko oder Tierney hinauslaufen. Also aus unserer Sicht, was die Startelf betrifft, eigentlich Fragezeichen noch bei Linksverteidigerposition und zentrales defensives Mittelfeld.
Ja, zwei nicht wirklich
ganz unwichtige Positionen. Gerade im Arteta-System mit dem, ich sage jetzt mal, einknickenden Linksverteidiger, um Xhaka einen etwas offensiveren Part zu ermöglichen, der wäre halt jemand wie Partey mit seiner defensiven Stärke ideal. Ja, du kann ja jetzt schon sagen, kann sein, es wird viel gesprochen noch und ich kann dir auch schon sagen, dass irgendwelche Trainingsbilder die finale Auflösung und Antwort sowieso nicht sein werden.
Nein, absolut nicht. Und ich glaube auch, so was du schon eingangs gesagt hast, Arteta wird sicherlich versuchen, sich die Karten so lange verdeckt zu behalten, als nur möglich. Ja. Und dann wird man sehen. Ich glaube, da muss man auch manchmal ein bisschen pokern und sich halt dem Gegner nicht zu sehr öffnen. Ich glaube, andere machen das auch nicht. Ich denke, das ist auch eine wichtige Qualität eines Trainers, der sich selbst auch entwickelt und einfach auch aus gewissen Situationen lernt.
Klar. Und dann ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass wir eine gute Bank haben, aber ich glaube, das sollte insgesamt dann auch wieder ein bisschen besser sein. Mit der Rückkehr auch von Reece Nelson und andere Fragezeichen, was da noch ist, ist Emil Smith Rowe. Da müsste man halt auch mal gucken, ob es da in den nächsten Tagen ein Update gibt. Aber der Spielplan ist voll, jeder kann gebraucht werden. Von daher denke ich, sollte man auch, solange genug Spieler zur Verfügung stehen, einigermaßen vorsichtig sein mit den Angeschlagenen. Wir werden es beobachten am Samstag ab 13.30 Uhr natürlich live bei Sky zu sehen und werden dann im Nachgang in den nächsten Tagen auch das Derby hier im Podcast ausführlich thematisieren und analysieren. Haben wir noch was auf der Liste für heute? Ich würde sagen,
Ich glaube nicht. Wir sind froh, zurück zu sein. A, in dem Podcast, B, im Liga- und allgemeinen Fußballbetrieb, denn machen wir uns nichts vor. Irgendwie in 50 Tagen ist schon dieses Turnier, was kein Schwein interessiert und keiner sehen will.
Ist halt die Frage, ne? Ich werde es nicht gucken. Bin noch irgendwie am Suchen eines Ersatzprogramms. Das Einzige, was mich wirklich, wo ich dann sagen würde, ja, vielleicht doch mal reingucken, ist halt bei den Arsenal-Spielen, aber ich denke mir halt auch so, ist für den Ligabetrieb irrelevant, wie sie bei der WM erstmal spielen, von daher.
Total.
Was ich heute gelesen habe, ist, dass Arsenal wohl ein längeres Trainingscamp in Dubai während der Zeit machen wird. Für die Spieler, die da sind. Ist noch nicht offiziell, aber man muss halt auch sagen, sind halt auch einfach viele Spieler da, die nicht mit zur WM fahren. In Ødegaard zum Beispiel, was ich glaube, sich sehr positiv nochmal auswirken kann.
Ben White wahrscheinlich auch nicht.
Wird man sehen, ob Southgate nochmal einknickt.
Und Jesus vielleicht auch nicht.
Ja, aber weiß gar nicht, wo ich das auf Twitter die Tage mal gesehen habe, den Kader der brasilianischen Nationalmannschaft, da dachte ich halt uff. Also ganz ehrlich, wenn die Mannschaft nicht Weltmeister wird, wer denn dann?
Ja. Mag sein, aber wenn er nicht dabei ist,
wenn er nicht
ist. Für ihn schade, für Arsenal wäre es mega.
Würde für Martinelli ja eventuell auch zutreffen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das sind so Aspekte, klar, die verfolge ich, das ist aber auch das Einzige, was ich bei Länderspielpausen verfolge. Ja.
Wer hat sich verletzt, wer ist fit?
Genau, also für mich persönlich, wir haben schon einige Länderspiele zusammen geguckt, einfach der Geselligkeit wegen, aber es ist ja halt nicht so, als ob man da irgendwie mega aus dem Sessel geht. Aber die Konstellation, es geht mir jetzt gar nicht um das Land, da kann man sowieso drüber diskutieren, das ist auch, aber es geht mir einfach um den Zeitpunkt, ist für mich ein absolutes No-Go, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Unterbrechung, die künstliche Unterbrechung, die können nur froh sein, dass sie den Boxing Day nicht weggenommen hätten. Ja. Ich glaube, sonst wären alle Sturm gelaufen.
Wir werden aber auch genug Spieler eben dabei haben, wenn die fit sind, sozusagen Partey für Ghana, Xhaka für die Schweiz, Lokonga für Belgien, Tomiyasu spielt mit Japan, Saliba mit Frankreich, Ramsdale, Saka auf alle Fälle mit England. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen was, aber ja, gibt auch noch genug Spieler, die sicherlich da bleiben werden und da macht so ein Trainingslager natürlich Sinn, weil Key für diese Saison dürfte auch sein, wie die Mannschaften aus der WM-Pause dann rauskommen, weil da ja. werden die Spiele ja nicht weniger, auch vor dem Hintergrund, dass man noch zwei Spiele nachholen muss in der Liga.
Und das kannst du halt schlichtweg gar nicht beurteilen, weil du nicht weißt, was hast du denn für einen Verletztenstand, was hast du für Fitnesslevel der Spieler etc. Ja. Kannst du halt null steuern. Und das ist halt interessant, sagen wir es mal
das
so.
Das ist interessant, ganz ehrlich. Für ein WM-Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador muss ich jetzt auch nicht zwingend sonntags.
Straßenfeger, wie er früher gesagt hat.
Muss man jetzt auch sonntags nicht zwingend auf dem Sofa setzen.
Nein. Also wie gesagt, wir sind zurück im Business, im Rhythmus. Das bedeutet nächste Woche für euch gleich die nächste Ausgabe auf die Ohren mit der Analyse des North London Derbys. Ja, hoffen wir mit entsprechend Erfolg untermauert, sagen wir es mal so. Und wir gucken, was bei rumkommt.
Wir gucken, was bei rumkommt und drücken die Daumen und sind natürlich am Samstag zu lesen, beziehungsweise ich am Samstag, Christian ist verhindert. Ich habe also diverseste Displays zu bedienen.
Ja, das Wichtigste ist das Handy-Display.
Das ist richtig.
Status-Updates in meine Richtung. Genau. Ja. Ich schaue es mir nachher natürlich aber im Real Life an, beziehungsweise auch mit den entsprechenden Zusammenfassungen, um da einfach nochmal auch nachher zu gucken, wo lagen vielleicht Schwächen, Stärken und alles, was damit zusammenhängt.
Ja, ist egal. Ist Derby, wichtigstes Spiel der Saison zu Hause, volle Kulisse, ist mir egal. Hauptsache wir gewinnen und
alles verlieren. Alles reinhauen.
Genau. In diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuhören. Wir schließen Episode 196. Bis die Tage nach dem Derby.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.